Hey Lars, wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Altona blüht auf, ist das große Frühlingsfest am 2. April für die ganze Familie in Altona rund um das Mercado mit vielen Infos und tollen Aktionen zu den Themen Sport und Gesundheit. Viel Spaß beim Sonntagsbummeln mitten in Altona wünschen die vielen Shops und Marktstände im Mercado. Das war Werbung, herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Kinder- und Jugendpsychiaterin Dr. Kayopi Talakura. Ahoi Kayopi.
Hallo Lars, ahoi.
Liebe Kayopi, lass uns mal damit beginnen, über deinen Lebensweg kurz zu sprechen. Du bist jetzt Kinder- und Jugendpsychiaterin, warst vorher aber viele Jahre lang Kinderherzchirurgin am UKE. Warum hast du deinen Fachbereich gewechselt und vor allen Dingen so krass? Also ich sag mal, das eine ist ja eher Handwerk und das andere ist ja doch eher mehr so Theorie, denke ich.
Ja, aber das Gemeinsame ist, bei beidem geht's ums Herz. Und gewechselt habe ich, weil ich einfach keine Zukunft als Herzchirurgin im UKE mehr gesehen habe für mich. Und dann wollte ich nicht die Stadt wechseln. Ich liebe Hamburg. Hamburg ist meine Wahlheimat. Ich habe ja eine Migrationsgeschichte. Und wenn man dann eine Wahlheimat gefunden hat, dann geht man ungern weg. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich machen? Und was kann ich aus meinem Leidenschaft Herzchirurgie mitnehmen? Das ist der Kontakt zu den Eltern und zu den Kindern und die Liebe der Arbeit als Ärztin. Und dann bin ich auf Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie gekommen.
Aber man wechselt ja nicht von einer Woche auf die nächste und es gibt ja wahrscheinlich auch keine Sommerkurse, die man mal schnell belegen kann. Das ist ja dann wieder ein extra Studium, oder?
Das ist eine zweite Facharztausbildung, die über 5 Jahre geht und die sehr anstrengend war. Und es war sozusagen vieles von der Pike auf nochmal. Auf der anderen Seite war es aber unglaublich bereichernd, vor allem die Psychotherapieausbildung, weil ich ganz viele neue Dinge gelernt habe in meinem Leben.
Was fasziniert dich denn an der Arbeit mit Kindern, vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen, die massive Probleme haben? Die brauchen ja jetzt nicht einfach nur ein Pflaster mit einer Biene Maya drauf, sondern die müssen ja schon länger behandelt werden.
Also von Kindern und Jugendlichen kann man ganz viel lernen. Und was mich daran fasziniert, ist die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen. Die zu gewinnen, die zu erreichen, durch deren Augen zu schauen, sich neben sie zu stellen und zu versuchen zu verstehen, wie sie die Welt sehen und wie sie die Welt begreifen. Und das finde ich unglaublich spannend.
Jetzt haben ja alle in Corona festgestellt, wie wichtig eine stabile Psyche ist. Nämlich vor allen Dingen, weil bei vielen im Freundes- und Verwandtenkreis Leute wahrhaftig weggeklappt sind, die große Probleme hatten mit der Einsamkeit, mit der Isolation und so weiter. Welche Auswirkungen hast du denn bei Kindern und Jugendlichen bemerkt?
Also ich finde, die Auswirkungen, die sieht man jetzt umso mehr und nicht während Corona. Wobei ich sagen muss, dass mich während Corona die Meldungen von renommierten Kollegen hier aus der Stadt ziemlich verärgert haben, weil behauptet wurde, die Kinder, die haben so eine gute Resilienz, so eine gute Widerstandskraft, die genießen das, mit ihren Eltern zusammen zu sein, und die Probleme haben, die behandeln wir. Und das stimmte eben nicht während Corona. Es sind nicht nur die Schulen geschlossen gewesen, sondern es waren weniger Behandlungen oder zum Teil auch die Stationen geschlossen. Die Jugendämter waren nicht erreichbar. Das Freizeitangebot gab es nicht. Und die Auswirkung ist, dass die ohnehin es schwer hatten, vorher schon, haben es jetzt noch schwerer und viele sind sozusagen ausgestiegen. Gehen nicht mehr zur Schule, die haben keinen Abschluss gemacht und das finde ich ganz dramatisch und sehr traurig. Und ja, da müssen Lösungen gefunden werden.
Zuletzt gab es sehr viele Diskussionen um die Gewalt unter Kindern. Also vor 2 Wochen wurde bekannt, dass die 12-jährige Luise aus Freudenberg von 2 Mädchen, die 12 und 13 waren, aus ihrer Klasse erstochen worden ist. Eine Tat, die nicht nur fassungslos, sondern auch sprachlos macht. Macht dich das auch sprachlos oder hast du ansatzweise eine Erklärung dafür? Also ich sag mal so, das ist jetzt ja die Spitze des Eisbergs. Insgesamt wird ja schon immer mehr beobachtet, dass Kinder immer weniger Hemmungen haben, sich zu prügeln und vielleicht auch Waffen irgendwie zu nutzen. Das sind noch Einzelfälle, aber immer wieder gibt's ja auch Videos, wo Kinder am Boden liegen. Und das haben wir zumindest in meiner Jugend immer gelernt, wenn jemand am Boden liegt, dann wird da nichts mehr gemacht. Und ich habe eh nicht das Gefühl, dass Raufereien und Prügeleien so wichtig waren in meinem Kindesalter.
Also mich hat diese Nachricht in Griechenland erreicht und das hat mich absolut sprachlos gemacht. Dann habe ich viel darüber nachgedacht und ich denke, in dieser Lebensphase, in dieser Vorpubertät, Beginn der Pubertät, in dem Entwicklungsstand, wo die Kinder sind, können die eigentlich noch gar nicht absehen, was es heißt, dass jemand stirbt, dass das endlich ist. Und wir wissen auch viel zu wenig. Ich weiß nichts über die Geschichte, nichts über die Familie. Deswegen kann ich einfach nur sagen, also das ist unglaublich, was da passiert ist. Und ich hoffe, da wird genügend nachgeforscht und werden vielleicht auch Antworten gefunden. Und auch diesen Kindern, die diese Tat begonnen haben, hoffentlich auch geholfen, damit sie ihr Leben auch leben können.
Wenn vor 20, 30 Jahren sowas passiert ist, dann hat man es immer auf Videospiele geschoben, dass da geballert wird und gekämpft wird und dass die Kinder oder Jugendlichen dann vielleicht das immer mit in die Realität reinnehmen und da überhaupt gar keine Hemmungen haben. Was sind es denn heute für Ansatzpunkte, wie man sich das erklären kann?
Also ich glaube schon, dass die neuen Medien da eine große Rolle spielen. Ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel, also das, was über TikTok gesehen wird, die Kinder und Jugendlichen, die vor allem in dieser Phase sind, ihre Identität zu finden, dass die sehr beeinflusst werden und dass wir als Erwachsene vielleicht zum Teil gar nicht so richtig mitkriegen, was mit denen passiert, mit was die dort konfrontiert werden. Das, glaube ich, das spielt eine große Rolle. Sicherlich auch diese ganzen, sagen wir mal, Ballerspiele, wo man dann auch für Jüngere zur Verfügung stehen im Zusammenhang mit Corona, wo die viele Stunden sich damit abgelenkt haben und dann zusammen mit ihren Freunden zum Beispiel gespielt haben. Das ändert ganz bestimmt etwas an der Hemmschwelle. Das glaube ich schon. Aber wir sind vielleicht auch als Gesellschaft ein bisschen zu weit abgerückt von den Kindern in der Verantwortung.
In welcher Verantwortung sind Eltern denn? Oder liegt die Verantwortung vielleicht gar nicht alleine bei den Eltern? Nee, weil die Hälfte der Zeit des Tages sind sie in der Schule, sind da vielleicht auch, also ich habe einige Lehrer bei mir im Bekanntenkreis, die sagen, denen sind die Hände gebunden. Wenn man da irgendwelche falschen Entwicklungen korrigieren will, dann hat man sofort eine Klage am Hals.
Ich glaube, wir sollten noch viel früher denken. Es ist nicht nur das Elternhaus, sondern wenn Kinder schon in der Vorschule oder beim Eintritt der Schule, wenn sie zum Beispiel noch nicht reif genug sind, ihre Gefühle gut zu kontrollieren, immer wieder durch Sanktionen das Selbstbewusstsein dieser Kinder kleiner und kleiner wird. Wenn mir ein kleines Kind sagt, ich bin ein schlechter Mensch, dann berührt mich das sehr, weil was ist da alles schon passiert? Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft, und da ist es nicht nur das Elternhaus, und da ist es nicht nur, wo die Kinder ob die jetzt aus dem reichen oder aus dem armen Elternhaus kommen, sondern treffen sie auf andere Personen außerhalb des Elternhauses, die sie bewundern können, die denen Mut machen, die denen sagen, Mensch, du kannst aber toll tanzen und du kannst so toll Fußball spielen. Können sie diese Vorbilder für sich gewinnen? Das, denke ich, das macht ganz viel aus, wohin die Entwicklung eines Kindes geht. Und da müssen wir als Gesellschaft mehr dran arbeiten. Wir können uns gar nicht leisten, so viele Schulverweigerer, Schulabsentisten zu haben, Kinder, die keinen Abschluss gemacht haben. Und je später man daran geht, desto schwieriger wird es. Da verstehe ich die Lehrer sehr gut. Und desto teurer wird es für die Gesellschaft.
Du hast ja die sozialen Medien angesprochen. Bei mir im Bekanntenkreis, auch mit meinen Patenkindern, gibt es natürlich immer die Diskussion, ich will ein Handy haben, weil alle anderen natürlich auch eins haben. Das war ja bei uns, wahrscheinlich waren es bei uns die teuren Turnschuhe und nicht die Handys. Ab wann würdest du denn empfehlen, einem Kind ein Handy zu erlauben?
Also ich finde ein Handy insofern gut, wenn das Kind darüber die Möglichkeit hat, wenn es zum Beispiel zur Schule geht und da fällt irgendwie was aus oder es geht ihm nicht gut und dann geht es zum Sekretariat, dass es da auch die Möglichkeit hat, die Eltern zu erreichen oder auf dem Nachhauseweg. Handys sind dann immer gut, wenn die Eltern auch nah dabei sind und schauen, was das Kind auf dem Handy macht und wie viel Medienzeit es bekommt. Also von mir aus kann auch ein 10-jähriges Kind in der 4. Klasse ein Handy haben, aber es kommt dann darauf an, inwieweit man das bei der Handynutzung auch begleitet.
Also das Problem ist ja tatsächlich, dass sich das dann immer mehr verselbstständigt und dann 12-Jährige bei TikTok irgendwelche Videos selber hochladen und auch die Grenze zwischen Wirklichkeit und Realität ja nicht nur durch Filter sich völlig verändert. Braucht es möglicherweise ein Fach Social Media oder Ähnliches vielleicht schon in der 5., 6. Klasse, damit irgendjemand tatsächlich mal den Kindern sagt, was der richtige Kompass ist?
Also ich glaube, es sollte ein Fach geben und das gerne auch schon früher, was soziale Kompetenz angeht. Und in diesem Fach sollten beispielsweise die Mediennutzung mit einbezogen werden. Was machen Medien, was gibt es für Medien von der ersten Klasse an? Und ich denke mir, das könnte ein Weg sein, dass die Kinder einfach kompetent werden im Umgang mit diesen Medien. Also wenn ich Patienten habe, ich kann mich erinnern, vor 2 Wochen hatte ich einen Patienten, der ist gerade 15 und der war irgendwie so müde und dann habe ich gesagt, Mensch, wieso bist denn du heute so müde? Und dann sagt er, ja, ich war da die ganze Zeit am Handy. Sag ich, ja, wie lange? Ja, bis 3. Sag ich, wie kommt denn das? Sagt er, ja, ich war da bei TikTok und dann nahm er das Handy raus und sagte, das ist völliger Quatsch, das lösche ich jetzt. Ich weiß nicht, ob er das mir zuliebe gemacht hat. Aber irgendwie hat er da reflektiert, dass als ich ihn gefragt habe, was hast du dir denn da angeguckt? Und dann sagt er, einfach nur Scheiß.
Ich hoffe, dass du dir in deiner Freizeit keine Scheiße anguckst. Wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3 und da würde ich gerne über deine Lieblingskonzertlocations gucken. Also wo gehst du zum Konzerten? Erzähl mal, Platz 3.
Also Platz 3, da fange ich gleich mal mit letztem Wochenende an. Da war ich, wo ich schon lange nicht mehr war, im Goldbeck-Haus und habe mir eine Veranstaltung angeguckt von einer griechischen Musikgruppe, die Lieder unter anderem von Mikis Theodorakis, mit dem ich sozialisiert wurde, gespielt haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat mich gefreut, dass das Konzert bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Ansonsten liebe ich die Elfi. Ich finde, das ist so ein tolles.
Die Elfi auf Platz 2, ja.
Die Elfi auf Platz 2. Am häufigsten bin ich in der Hamburger Staatsoper.
Oh, okay, das ist tatsächlich der Konzertort, wo ich am seltensten bin. Also da werden wir uns nicht treffen und in Behandlung, da bin ich zu alt für dich. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall wirklich sehr viel Erfolg bei diesem sehr, sehr wertvollen Beitrag auch für die Gesellschaft und sage Ahoi.
Ahoi, Lars, vielen Dank.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.